Mit der Urteilsverkündung ist kürzlich der Münchner NSU-Prozess, Prozess um den nationalsozialistischen Untergrund, zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt standen 10 Morde, die die Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, in den Jahren 2000 bis 2007 verübt hatte. Opfer waren 9 Menschen, die die Täter wegen ihrer nichtdeutschen Abstammung erschossen hatten. Es ging dem NSU darum, in migrantisch geprägten Communities Furcht und Schrecken zu verbreiten, sowie eine Polizistin, von der bis heute nicht geklärt ist, weshalb sie erschossen wurde. Das Münchner Oberlandesgericht hat die 43-jährige Beate Zschäpe wegen Mittäterschaft an den Morden zu lebenslanger Haft verurteilt und gleichzeitig eine besondere Schwere der Schuld festgestellt, und damit ist eine vorzeitige Haftentlassung praktisch ausgeschlossen. Parallel wurden im Zusammenhang mit den Morden 4 weitere Personen wegen ihrer Unterstützung für den NSU verurteilt. Dabei hat die relativ geringe Höhe ihrer Haftstrafen für Aufsehen gesorgt. Über Einzelheiten möchte ich jetzt mit dem Hamburger Journalisten Tom Gläser reden, der am letzten Prozesstag in München war. Hallo Tom, hörst du mich?
Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Hamburg nach Hannover.
Tom, ich habe kurz zu dem Prozess gerade schon was gesagt, um was es ging. Könntest du noch mal kurz sagen, zu welchen Strafen die anderen Mittäter verurteilt wurden? Beate Zschäpe, das hatte ich gerade schon gesagt, die ist ja zu lebenslanger Haft und verurteilt worden, und die besondere Schwere der Tat ist festgestellt worden, sodass sie wahrscheinlich nicht vorzeitig entlassen werden kann. Wie sieht es jetzt mit den anderen Mitangeklagten aus?
Ja, mit auf der Anklagebank saßen ja noch weitere Täter. Da ist zum Beispiel zu nennen Ralf Wohleben, der mit einem Strafmaß von rund 3 Jahren bedacht wurde. Hinzu kommt dann Holger Gerlach, der ebenfalls der Mittäterschaft bezichtigt wurde und ebenfalls für 3 Jahre abgeurteilt wurde. Und dann das wohl bemerkenswerteste Urteil von all den jetzt bekannten ist der Schuldspruch gegen André E., gegen den die Bundesanwaltschaft 12 Jahre gefordert hatte. Und das Urteil, das Ganze allerdings dann auf ein Strafmaß zusammengefasst hatte, von 2 Jahren und 6 Monaten. Mit der Begründung, dass man an der Beteiligung oder an der Tatbeteiligung, den Vorwurf der Tatbeteiligung hat fallen lassen. Und dann aufgrund der Tatsache, dass dieses Urteil dann eben mit der bereits verbüßten Schuld dann eben verrechnet wurde, tatsächlich dazu geführt hatte, dass André Eminger noch an demselben Tag aus der Haft entlassen wurde. 3 Jahre Jugendhaft dann noch abschließend für Carsten S., der von allen Angeklagten tatsächlich noch jener war, dem zumindest seitens der Anwälte der Nebenklage bescheinigt wurde, mitgewirkt zu haben an der Aufklärung und dem man auch tatsächlich noch am ehesten abgekauft hatte, dass er wirklich sich von den Taten auch voll und ganz distanziert. Bei den anderen beiden, insbesondere Ralf Wohleben, aber auch eben André Eminger, ist genau das eben sehr in Zweifel zu ziehen, da man sowohl Wohleben als auch Eminger beides bekennende Neonazis sind und auch aus ihrer Gesinnung überhaupt in gar keinster Weise auch daran Zweifel gelassen haben.
Eminger war ja auch auf verschiedenen Pegida-Veranstaltungen während des Prozesses auch, ne, solange er frei war. Und hat Tätowierungen, die sagen, die, Jew, die, also stirb, Jude, stirb. Also es ist schon ein radikaler, militanter Antisemit auch.
Ist ein radikaler Faschist, ein radikaler Antisemit, ein radikaler Rassist, einer, der aus seiner Gesinnung in überhaupt gar keinster Weise, aus seiner Gesinnung überhaupt gar keinen Hehl macht Und als ja auch immer wieder beschrieben wurde, auch von ZeugInnen, die auch diesen Prozess mitbeobachtet haben, dass er die ganze Zeit so mehr oder weniger grinsend auf der Anklagebank eben saß, sich seiner Sache wohl selbst sicher seiend und das natürlich auch vor dem Hintergrund der Dimension dessen, was hier passiert ist, Menschen, die aus wirklich purem Rassismus, aus purem Hass auf Menschen, auf andere Menschen auf der Anklagebank sitzen, dass solche Angeklagten grinsend auf der Anklagebank sitzen. Allein dieses Momentum gilt es vielleicht mal einzufangen und sich einfach mal vor Augen zu halten und auch sich auch mal einen Moment auf sich wirken zu lassen, um einfach mal zu begreifen, was da passiert ist. Und dass ausgerechnet diese Person dann eben trotzdem klar ist, dass Eminger maßgeblich dazu beigetragen hat, an der Tarnung von Schäpe, Mundlos und Böhnhardt mitzuhelfen, ihn falsche Papiere besorgt hat und so weiter und so fort. Obwohl all das bekannt war und obwohl auch ganz klar, auch ganz offensichtlich war, in welch engem Verhältnis er zum NSU stand und auch in dieses ganze in diese ganze Verbrechensserie auch wirklich involviert war, dass diese Person dann als freier Mensch den Gerichtssaal, genauer gesagt, den Gerichtssaal verlässt, das hat sich doch wirklich gerade aus Perspektive der Angehörigen wie ein Schlag ins Gesicht auch angefühlt.
Mhm. Du warst ja nun bei der Urteilsverkündung oder am Tag der Urteilsverkündung in München. Hast du da Reaktionen speziell auf dieses milde Urteil für diesen militanten Neonazi gehört, vor allen Dingen von den Anwälten der Opfer oder von Opfern selber?
Also es hat, als bekannt wurde, dass Eminger aus der Haft entlassen wurde, tatsächlich auch draußen vor dem Gerichtssaal tatsächlich Rangeleien gegeben, auch zwischen DemonstrantInnen und der Polizei, wo auch wirklich mit absolutem Unverständnis und auch wirklich mit Kopfschütteln auch aufgenommen wurde, dass ja, dieses Urteil jetzt so ausgesprochen wurde. Mit Blick auf Beate Schäpe ist zwar auch natürlich zur Kenntnis genommen worden und auch auch ein Stück weit auch natürlich mit Genugtuung zur Kenntnis genommen worden, dass wenigstens eine Person, für eine Person hier das Höchstmaß auch ausgeschöpft wurde. Aber wie ein Stein im Magen liegt dann eben schon, wie gesagt, die milde Aburteilung der restlichen Angeklagten, die auch ja wirklich dafür gesorgt hat, dass es wirklich sehr, 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 sehr ein sehr großes Maß an Unzufriedenheit gibt.
Ist irgendwie zu erklären, warum das Gericht so entschieden hat? Oder ist das begründet worden vom Gericht selber?
Nun, für die schriftliche Urteilsbegründung hat das Gericht jetzt ja noch rund anderthalb Jahre, mehr als anderthalb Jahre sogar ja noch Zeit. Und ich glaube, dem wird man jetzt sehr gespannt entgegenblicken dürfen, wie sich das Urteil zu diesen einzelnen Entscheidungen einlassen wird. Klar ist auf jeden Fall, dass seitens der Nebenklage man auf jeden Fall wird weiterbohren und man weiterbohren wird, dass hier auch wirklich zentrale Fragen einfach vollkommen ausgeblendet wurden. Da ist zum Beispiel die Frage, wie kann es sein, dass ein, dass drei Leute, auf die ja immer gerne in der Öffentlichkeit verwiesen wird, das wird ja immer gerne von dem NSU-Trio gesprochen und damit ein Stück weit auch suggeriert, das waren im Prinzip drei Leute und vielleicht noch ein, zwei oder ein paar mehr Leute, die dann irgendwie im Hintergrund noch ein bisschen geholfen haben, aber das war das Ganze dann. Aber eben diese Dimension eben, die dahinter steckt, eben einfach offensichtlich noch nicht so richtig begriffen haben.
Die Anwälte der Opfer, also die Nebenkläger, die sind ja auch davon ausgegangen, dass der Unterstützerkreis erheblich größer sein müsste.
Ich, ganz genau. Absolut. Und auch hier natürlich die Frage, fassen wir mal zusammen hier, saß jetzt quasi neben der Hauptangeklagte mit Ralf Wohlleben, André Eminger, Holger Gerlach und Carsten S. saßen quasi fünf Angeklagte auf der Anklagebank. Jetzt halten wir uns einfach mal vor Augen, was passiert ist. Es war über ein Jahrzehnt hinweg, dass 10 Menschen kaltblütig erschossen wurden. Und darüber hinaus ja auch dann auch noch weitere Verbrechen, wie zum Beispiel in der Kölner Kolbstraße begangen wurden, mit dem schweren Nagelbombenanschlag. Dann in Banküberfälle, die begangen wurden. Dann weitere Verbrechen, die sich da in die Reihe mit eingliedern. Wenn diese ganze Dimension jetzt mal betrachtet wird und dann allen Ernstes am Ende davon noch übrig bleibt, dass 5 Leute hier auf der Anklagebank sitzen, dann ist, glaube ich, sehr naheliegend, dass da die Frage, können das jetzt wirklich im Ernst alle gewesen sein, natürlich damit nicht befriedigend beantwortet ist, indem man jetzt diese Urteile ausspricht, die ja schon, wie gesagt, auch noch zudem auch noch für sich genommen völlig absurd sind, mit Blick auf André Eminger und mit Blick auf den Rest viel zu lasch. Von Carsten S. vielleicht mal abgesehen.
Soweit ich weiß, ist ja auch bis heute nicht geklärt worden, warum die Opfer ausgesucht worden sind. Warum ausgerechnet diese?
Ja. Auch diese Frage ist tatsächlich sehr berechtigt. Im Vordergrund kann natürlich jetzt hier man feststellen, zu wissen, also dass es sich bei dieser Gruppe um eine offensichtlich rechtsextremistische handelte, ist im Prinzip eigentlich tatsächlich wirklich das gemeinsame Momentum, das von der Polizistin Michelle Kiesewetter abgesehen, alle 9 Menschen miteinander verbunden hat, dass sie aus anderen Kulturkreisen herkamen. Und die Annahme, dass es sich eben dabei einfach um Morde gehandelt hat, die wirklich aus einem Motiv heraus getroffen wurden, nämlich aus purem Rassismus. Und einfach die Motivation, aber das ist jetzt im Prinzip natürlich dann auch nochmal Sache dann derjenigen, die diese ganzen Ermittlungen auch nochmal ganz grundsätzlich nochmal überprüfen müssen, kann man jetzt zumindest mal auf den ersten Blick hin auf jeden Fall mit ziemlicher Sicherheit sagen, ja, Rassismus war es, aber auch die Frage, wie ist es speziell auf die Einzelnen gekommen? Auch darauf wurde keine Antwort gefunden werden, wobei ich an dieser Stelle tatsächlich es auch für sehr, sehr schwierig halte, jetzt nochmal eine Antwort zu finden. Im Vordergrund muss tatsächlich stehen, wie konnte es passieren, dass so etwas tatsächlich sich über ein Jahrzehnt abgespielt hat, zum einen, und zum anderen natürlich dann auch wirklich ganz entscheidend die Frage, welche Rolle hat eigentlich der Staat dabei gehabt?
Ich bin immer noch verbunden mit dem Journalisten aus Hamburg, Tom Gläser, mit dem ich über den NSU-Prozess rede, der kürzlich zu Ende gegangen ist. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, über das Strafmaß, und außer Beate Zschäpe sind alle zu relativ niedrigen Strafen verurteilt worden, was allgemeines Befremden ausgelöst hat, zumal dabei auch Leute sind, die sich nie von ihrer Tat distanziert haben und die ganz klar bekennende Nazis sind. Wir hatten ja gerade schon kurz im Gespräch angedeutet, dass ja auch der Staat in dieser ganzen Mordserie eine besondere Rolle gespielt hat. Tom, könntest du dazu noch mal was erzählen?
Ja, die Rolle ist hier natürlich an der Stelle vielschichtig. Hier wird ja bereits im vergangenen Jahr hat ja bei dem NSU-Tribunal in Köln, bei dem Komplex zum NSU-Tribunal in Köln, eine ganz interessante Auflistung der jeweiligen Institutionen ja auch nochmal stattgefunden, die hier auch deren Verhalten hier einfach nochmal im Einzelnen beleuchtet wurde. Da war zum einen die Rolle der Polizeibehörden, der Ermittlungsbehörden, die in all den ganzen Jahren sich zunächst darauf komplett kapriziert hatten, die Täter innerhalb der aus ihrer Sicht sogenannten Milieus zu untersuchen. Das heißt, man ist wirklich, hat sich ausschließlich darauf konzentriert, auf mafiöse Strukturen das Ganze zu lenken, hat versucht, das auf sogenannte Bandenkriege zurückzuführen. Gipfelte dann tatsächlich dann auch wirklich darin, dass dann auch Familienangehörige selber dann auch ins Visier gekommen sind, auch selber dann auch ganz offensichtlich in die Funktion als TäterInnen auch dann gerückt wurden, was für die Angehörigen ja für sich genommen schon enorm, die ohnehin schon enorm belastet waren durch den Verlust ihrer Familienmitglieder. So viel das eine. Was dann aber natürlich hier insbesondere jetzt im Fokus steht, ist die Rolle des Verfassungsschutzes. Es wurde ja im Beispiel von Andreas Temme, einem V-Mann, der ja auch in unmittelbarer Nähe auch zur Tatzeit eines Mordes zugegen war, der allen Ernstes auch wirklich behauptet hat, er hat von dieser ganzen Sache nichts mitbekommen, wo das Gericht dann auch tatsächlich sich nicht so richtig schlüssig war, was es davon halten soll und da auch anfängliche Zweifel wohl dann letztlich damit ausgegangen sind, dass dann ihm doch bescheinigt wurde, dass er soweit glaubwürdig sei. Und das steht im Prinzip eigentlich wirklich wie eine Chiffre, die eigentlich man eigentlich durch diese gesamte Beleuchtung der Beteiligung seitens der Behörden, seitens staatlicher Organe, wie eben beispielsweise dem Verfassungsschutz, hier eigentlich überhaupt gar nicht näher gewürdigt wurde. Und das natürlich trifft natürlich auch auf absolute Fassungslosigkeit. Wie kann es sein, dass hier ein Verfahren, bei dem eine Institution wie der Verfassungsschutz eine ganz offenkundig wirklich ganz zentrale Rolle auch gespielt hat, bei dem auch wirklich ein Fehlverhalten nach dem nächsten den allerletzten doch eigentlich wachrütteln muss. Da sind beispielsweise gewichtige, hochsensible Unterlagen geschreddert worden. Selbst der zuständige NSU-Ausschuss des Bundestages hat sich darüber nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sich die Frage gestellt, wie kann sowas angehen? Dann wurde gerade im Fall des gerade bereits erwähnten Andreas Temme Unterlagen für die nächsten 120 Jahre gesperrt. Auch da glaube ich kein Wunder, dass natürlich das den Argwohn natürlich all derer natürlich hervorruft, die dann sich fragen, was soll hier eigentlich verheimlicht werden? Warum werden hier Akten über einen solchen Zeitraum verschlossen, unter Verschluss gestellt, die im Zweifelsfalle eben Wichtiges ans Tageslicht eben fördern könnten? Und das eben vor dem Hintergrund der Tatsache, dass hier 10 Menschen kaltblütig ermordet wurden. Und das muss einfach hier immer auf dieser Projektionsfläche betrachtet werden, um auch nachvollziehen zu können, weshalb wirklich auch die Reaktionen auf dieses Urteil mit so viel Unverständnis einfach auch zur Kenntnis genommen wurde.
Es war ja nicht nur dieser Temme da im Internetcafé in Kassel, während der Mord passierte und der vor Gericht ausgesagt hat, er hätte von dem Mord überhaupt nichts mitbekommen und hätte auch nicht gemerkt, dass das Opfer da blutüberströmt hinter dem Tresen gelegen hätte. Er ist einfach rausgegangen und hat einfach nichts bemerkt oder will nichts bemerkt haben. Und der Verfassungsschutz war ja auch im Umfeld dieses Trios, was die Morde begangen haben soll, tätig und ist da auch nicht eingeschritten. Es scheinen ja, so wie es aussieht, mehrere V-Leute im Umfeld des Trios angesetzt gewesen sein. Und das sind ja Spuren, die der Verfassungsschutz offensichtlich vertuschen will.
Eben, genau das ist eben der Punkt und genau das ist eben das, was eben so viele Fragezeichen eben am Ende produziert und das Unverständnis eben darüber, dass eben ganz offenkundig hier auch wirklich nicht mal ansatzweise auch Antworten hier geliefert wurden, hat eben zur massiver Ernüchterung beigetragen.
Jetzt hätte man ja denken können, wenn eine Behörde wie der Verfassungsschutz so versagt hat, vielleicht hat er ja auch gar nicht versagt, vielleicht war es ja auch Absicht, sowas. Auf jeden Fall, wenn man davon ausgeht, dass er versagt hat, dann müsste das ja Konsequenzen nach sich ziehen. Es haben ja auch immer viele Leute gefordert, dass nach diesen Vorfällen und die Verwicklung des Verfassungsschutzes in diese NSU-Morde dieser Behörde eigentlich aufgelöst werden müsste, weil es eine Behörde ist, die Verfassung auf jeden Fall nicht schützt, sondern eher eine Gefahr für die Verfassung ist. Aber es sieht ja im Augenblick so aus, dass der Verfassungsschutz gestärkt ist, dass er mehr Geld bekommt und so weiter und so fort.
Ja, richtig. Diese Forderung, die den Bestand dieser Einrichtung rechtfertigt, also oder dieses Infragestellen des Verfassungsschutzes, das war tatsächlich eindeutig auch eine Forderung, die man auch wirklich von den Demonstrierenden dann auch vor dem Justizpalast auch gehört hat, die auch eindeutig ihre Meinung auch hier zu der Rolle dieser Behörde auch kundgetan hat. Und auch man auch dort auch bei etlichen auch tatsächlich auch die Frage aufgeworfen wurde und auch tatsächlich die Meinung auch geäußert wurde, dass nach dem Ergebnis tatsächlich keine Rechtfertigung dafür gibt, dass so eine Institution noch weiter Fortbestand hat. Man muss natürlich jetzt bei der Geschichte des Verfassungsschutzes natürlich auch anschauen, dass es natürlich auch immer eine ganz schwierige ist. Denn wenn man sich mal anschaut, die Geschichte mit den V-Männern, dass das nicht ganz unproblematisch ist oder dass das, um es anders oder direkt auszudrücken, auch eine ist, die natürlich zu immer wieder zu Fragen geführt hat, immer wieder den Verfassungsschutz an sich eben auch oder dessen Glaubwürdigkeit massiv in Zweifel gezogen hat, ist ja auch zum Beispiel im NPD-Verfahren ja auch mehr als deutlich geworden, wo ja auch klar wurde, jene, die da eben tatsächlich dann auch als Verbindungsmänner und Frauen dann eben entsprechend hier herangezogen werden, müssen natürlich auch den entsprechenden Stallgeruch der Szene auch erstmal haben, um überhaupt dann letztlich Akzeptanz zu finden. Sprich, es ist in Frage gestellt worden, man hat auch immer wieder die Frage gehört, ja, wie kann es sein, dass man so an Institutionen überhaupt Glauben schenkt? Also von daher gesehen, das war tatsächlich dieses Infragestellen des Verfassungsschutzes auf jeden Fall eine ganz entscheidende, die man auch schon immer wieder wie so ein roter Faden auch eben auch durch die Reden einzelner Teilnehmerinnen auch und Initiativen auch gezogen hat.
Wenn es so sein sollte, dass eine staatliche Behörde an einer Mordserie beteiligt ist oder zumindest diese Mordserie geduldet hat und nicht eingeschritten ist, als diese Morde stattgefunden haben, dass also staatliche Strukturen beteiligt waren, dann ist das für meine Begriffe, für mich die Tatsache viel erschreckender, als wenn die Morde nur von einigen durchgeknallten Neonazis begangen worden wären. Dann gibt es nämlich Teile des Staatsapparates, die im Grunde zu allem bereit sind und von niemandem mehr kontrolliert werden können. Und das sieht ja so aus. Auch der Verfassungsschutz konnte ja die Akten schreddern einfach. Das interessiert ihn einfach gar nicht, dass es Untersuchungsausschüsse gibt. Er schreddert die Akten, er verwischt Spuren. Ja. Und es ist eine geheime Organisation, die von niemandem mehr kontrolliert wird. Und das ist für mich viel erschreckender, als wenn das 3 oder 4 oder 5 oder von mir aus auch 20 Neonazis werden. Denn die Neonazis werden erst stark durch solche staatlichen Strukturen.
Das ist genau der Punkt, der auch eigentlich so die zentrale Ursache eigentlich für dieses ganze, für die ganze Ohnmacht oder auch die Fassungslosigkeit einfach auch wahr. Nämlich, dass hier wirklich ganz offenkundig so das Gefühl da vorhanden war, wie kann es sein, also wie du es gerade jetzt auch schon beschrieben hattest, die Tatsache, dass es eine Gruppe gab, die eine solche Verbrechensserie an sich begangen hat, ist für sich genommen ja schon, hat unermessliches Leid angerichtet. Aber genau dieses Gefühl, dass offenkundig das Ganze mit Billigung offensichtlich oder zumindest nach dem Empfinden jener, die einfach dieses Urteil und auch diesen ganzen Prozess über diese ganzen Jahre hinweg beobachtet hat, ging ja, dieser Urteil ist ja letztlich ja nur der Schlussakt jetzt hinter diesem fünfjährigen Prozess. Auch diejenigen, die diesen Prozess über die ganzen 5 Jahre beobachtet haben, haben sich hier auch immer wieder auch zu Wort gemeldet und zum einen erstens mal richtig genau das nochmal beschrieben, was du gerade auch schon zutreffend ausgeführt hast. Die Tatsache, dass es wirklich auch unter staatlicher Billigung wirklich diese Dimensionen so groß macht, vergrößert natürlich dementsprechend auch die Ohnmacht, weil das Gefühl dann eben da ist, naja gut, wenn so etwas passiert, dann ist es das eine, wenn es dann aber auch noch tatsächlich gedeckt wird und auch so irgendwie das Gefühl da ist, da fehlt irgendwie schon aus einem Eigeninteresse heraus, also wenn staatliche Behörden involviert ist, sind, da ist das Interesse, deren Leumund zu stellen über die Aufklärung einer solchen Mordserie, das ist tatsächlich eine ganz besondere Dimension, die eben auch für diese absolute Fassungslosigkeit und auch für diese Ohnmacht eben auch eine ganz zentrale Ursache ist.
Ja, mich erinnert es auch an die Weimarer Republik. Denn in der Weimarer Republik war es auch so, und das war ein Grund für ihren Untergang, ein wesentlicher Grund, dass Morde von rechts, hunderte von Morden von rechts, von den Freikorps und dann später auch von rechten Geheimorganisationen an linken Politikern oder auch liberalen Politikern im Grunde nie gesühnt wurden und von der Justiz gedeckt wurden während der Weimarer Republik. Die Mörder von verschiedenen Politikern konnten immer entkommen. Bekannteste Beispiele sind Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, aber auch ein Liberaler wie Rathenau. Die sind ermordet worden und die Täter sind gar nicht oder kaum zur Rechenschaft gezogen worden. Und das hat die Rechte in der Weimarer Republik enorm gestärkt. Dem passierte praktisch nie was. Hat diese Zusammenarbeit zwischen staatlichen Strukturen und rechten Organisationen, schließlich eben auch der NSDAP, hat eben dazu geführt, dass die Weimarer Republik dann gescheitert ist. Das war ein wesentlicher Grund. Und anscheinend gibt es diese Traditionen, sind in die Bundesrepublik rüber gerettet worden und es gibt staatliche Strukturen, die mit den Rechten zusammenarbeiten und die rechte Straftaten tolerieren. Und das lässt meiner Ansicht nach für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland nicht allzu viel Positives erwarten. Zumal ja auch Krisenerscheinungen, Kriege und Ähnliches zunehmen würden und der Geheimdienst ja von den Politikern, von der Mehrheit im Bundestag jetzt auch weiter gestärkt wird und mehr Geld kriegt, mehr Personal bekommt, also der Verfassungsschutz. Aber vielleicht sollten wir gleich dann nochmal darüber reden, was in München sich konkret nochmal ereignet hat an Protesten und wie es jetzt weitergeht mit der Aufarbeitung dieser Mordserie. Denn mit diesem Prozess kann es ja nicht getan sein. Ich bin jetzt weiter verbunden mit Tom Gläser und wir wollten jetzt nochmal reden über den NSU-Prozess und zwar über die Reaktion der Prozessbeobachter und der Demonstranten in München. Könntest du darüber noch mal was erzählen?
Also es Der Tag war ich im Prinzip von morgens bis abends tatsächlich von verschiedensten Aktionen begleitet. Ich bin morgens so gegen 8:30 vor Ort gewesen und bereits da war zunächst mal vor dem Haupteingang eine riesen Menschentraube, die erstmal Einlass begehrten und auch schon nach eigenen Angaben auch schon selber seit 1-2 Stunden anstanden. Und das war natürlich in Anbetracht der sehr knapp bemessenen Zuschauerplätze eben schon nahezu unrealistisch, alle jetzt unterzubringen, sodass einfach viele dann auch wieder unverrichteter Dinge dann von dann ziehen mussten, beziehungsweise einfach das gemacht haben, was einfach naheliegend war, sich nämlich mal anzuschauen, was eigentlich vor dem Justizpalast eigentlich so abging. Und da war eine große Bühne aufgebaut, wo tatsächlich verschiedenste Initiativen dann vor Ort Reden gehalten haben, Solidaritätsadressen abgegeben haben, Grußworte verlesen wurden, Gruppen wie zum Beispiel Kein Schlussstrich, die das ganze Verfahren ebenso kritisch begleitet hatten wie NSU Watch, um jetzt nur mal zwei Gruppen hier auch ins Spiel zu bringen. Dann aber auch reichliche migrantische Gruppen, die hier einfach sich beteiligt hatten und auch unmissverständlich deutlich gemacht haben, diese These, dass es sich hier nur um Trio gehandelt hat und ansonsten das ein nicht mehr gewesen sein sollten. Daran haben, glaube ich, so ziemlich alle ihren Zweifel kundgetan. Das Ganze verlief dann auch Nachmittag, also das Ganze wurde dann mit musikalischer Begleitung dann eben dann auch immer wieder untermalt, unter anderem Antilopen Gang war nachmittags dann auch für ein Konzert dann auf der Bühne und am späteren Nachmittag, sodass es wirklich alles in allem wirklich ein Programm war, das dann auch eine ganz klare Stellungnahme bezogen hat, die das Verfahren und den Prozess eben sehr kritisch hinterfragt hat. Das Ganze wurde dann, sag ich mal, abgeschlossen mit der Demonstration, die dann abends um 18 Uhr dann quer durch die Münchner Innenstadt verlief, wo dann auch wirklich seitens vieler verschiedener Gruppen und mehrere tausender DemonstrantInnen, die dann mit großen Spruchbändern und ihren Slogans, wo sie zum Ausdruck gebracht haben, dass sie eben an dieser These dieses Trios zweifeln und eben auch ganz offensichtlich auch Leben durch nach München reingebracht haben, denn am Rand gab es dann doch eine ganze Reihe ZuschauerInnen, die dann das Ganze mit Neugier und mit Aufmerksamkeit eben dann auch sicher verfolgt haben. Eingerahmt war das Ganze allerdings, das muss man dann auch dazu sagen, von einem enormen Polizeiaufgebot. Ich habe mir nur einfach mal spaßeshalber mal einfach abgezählt, wie viel Polizeieinsatzfahrzeuge wirklich hier vor Ort waren. Allein auf der Nymphenburger Straße, was das bloße Auge so auf grobe Schätzungen ergab, kam ich allein schon auf 70, 80 Polizeibusse, weitere aber dann in weiteren Straßen dazu, sodass man also locker von um die 100 Einsatzfahrzeugen ausgehen kann. Das Gebäude war quasi weiträumig, oder das Gelände, das Gebiet war eigentlich im Prinzip weiträumig auch abgesperrt. Und es war aber, wie ich denke, alles in allem ein Rahmen, der doch schon sehr deutlich gemacht hat, auf der einen Seite die Staatspräsenz, die sich gezeigt hat und die hier wirklich schwer zu übersehen war, aber dem gegenüber standen eben dann eben auch lautstark und protestierende DemonstrantInnen, die einfach den ganzen Tag über für ordentlich Leben gesorgt haben.
Und glaubst du, dass es Gruppen gibt vielleicht, die weiter an der Aufarbeitung dieses Prozesses dieser Mordserie weiterarbeiten oder dass das jetzt, dass jetzt der Mantel des Schweigens darüber gedeckt wird?
Nein, das denke ich, kann klar ausgeschlossen werden. Und zwar deswegen, weil hier schon die verschiedensten Initiativen, die hier auch beteiligt waren, auch schon überhaupt gar keinen Zweifel daran gelassen haben, dass sie sich mit dem, was jetzt bei diesem Urteil vergangenen Mittwoch herausgekommen ist, zufrieden geben werden, also dass sie sich damit zufrieden geben. Sowohl von den Initiativen, die ich jetzt gerade schon erwähnt hatte, kein Schlussstrich, NSU-Watch, aber auch von vielen anderen, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland war vor Ort vertreten, dann viele andere migrantische Gruppen, die hier auch sich tatsächlich auch intensiv mit eingebracht haben und auch ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht haben, haben ganz unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie hier sich überhaupt nicht zufrieden geben und auch bei den VertreterInnen von der Gemeinde, von der türkischen Gemeinde hier in Deutschland bin ich mir ziemlich sicher, dass auch von deren Seite, allen voran von deren Seite, diese bohrenden Fragen weitergestellt werden, weil man natürlich hier eine ganz klare Schieflage erkennt.